Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Total.
Total beglubbt. Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Der 1. FC Nürnberg gewinnt gegen den MSV Duisburg und springt damit an die Tabellenspitze der zweiten Fußball-Bundesliga zum ersten Mal seit dem zweiten Spieltag. Grüßt der Club von ganz oben und damit herzlich willkommen zu Total Beklubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir einen Gast eingeladen und das ist wieder eine neue Stimme und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo Jakob.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr, auch wenn jetzt hier die erfolgreiche Phase beginnt, wo wir endlich an der Spitze stehen.
Ja, wenn das der Auftakt dazu war, und dann darfst du gerne häufiger kommen. Ansonsten gilt natürlich weiterhin, was ich auch letzte Woche schon erzählt habe, wer mal Teil von Total Beklubbt sein möchte, hier seine Meinung kundtun will, schreibt uns auf Twitter @totalbeklubbt oder liked uns bei Facebook. Auch da sind wir unter Total Beklubbt zu finden und schreibt uns an. Und dann sollte das machbar sein. Jakob ist ein gutes Beispiel, wie es funktioniert. Ein gutes Beispiel, wie es funktionieren kann, das war auch der 1. FC Nürnberg am vergangenen Sonntag. Wenn wir auf die Aufstellung vielleicht zunächst blicken. Es gab ja eine erwartete Änderung, nämlich für Ishak musste ja jemand in die Mannschaft rücken. Das war dann Edgar Salih. Und dazu gab es noch eine zweite Änderung, die ein bisschen überraschend kam, aber letzten Endes vor dem Hintergrund einer Oberschenkelmuskulaturproblematik musste Kevin Möwald zuschauen. Für ihn kam dann Tobias Werner. Lösungen, mit denen du vor dem Spiel dich erstmal zufrieden gezeigt hättest?
Ich vermute, dass wenn Möwald gespielt hätte, der Löwen im Sturm gespielt hätte, so wie es dann auch am Schluss nach der Trellack-Einwechslung war. Im Nachhinein muss ich sagen, ich glaube, die Möwald-Verletzung war ein bisschen, dadurch konnte Löwen auf seiner besten Position spielen und das war ein bisschen das Glück in dem Spiel aus meiner Sicht. Ich halte viel von Kevin Möwald, aber für mich hat die Aufstellung absolut funktioniert und ich hätte es so oder so ähnlich auch erwartet.
Ja, Michael Kölner ja mal wieder so ein bisschen in die Taktik-Trick-Kiste gegriffen, brachte dann eben nicht ein 4-1-4-1, wo man dann womöglich auch gar nicht so richtig gewusst hätte, wen man da direkt in den Sturm stellen soll. Stattdessen lief der 1. FC Nürnberg in den ersten Minuten im 4-3-3 auf, dadurch dann eben Eras als einziger Sechser, vor ihm Behrens und Löwen und dann Werner Martinez oder Palacios Martinez und Salih in der Sturmspitze oder in der Sturm-Dreier-Reihe waren da dann auch relativ flexibel angelegt. Und man muss sagen, das Spiel ging aus Sicht des 1. FC Nürnberg wirklich gut los. Der Club sofort mit Spielkontrolle bemüht und ließ Duisburg auch nicht zur Entfaltung kommen. Und das Ganze gipfelte dann ja in einem sehr, sehr frühen Foul-Elfmeter für den 1. FC Nürnberg.
Ja, also ich fand auch, die haben sehr stark gespielt am Anfang. Super Gegenpressing, sehr, sehr gutes Zweikampfverhalten. Ich glaube, die haben auch fast jeden gewonnen. Und so ähnlich war dann auch die Aktion zum Elfer. Das war, da ist Wolze unter Druck gesetzt worden. Dann gab es einen langen Ball. Und ein super Pass von Löwen auf Werner, der trotzdem früh im Spiel war, doch sich ganz schön hat den Schneid abkaufen lassen in der Geschwindigkeit. Ja, und dann rennt ihm der Verteidiger, der neu reingekommen ist bei Duisburg, in die Hacken. Ich bin mir nicht sicher, ob man dem pfeifen muss. Also ich sehe es als faul. Ich finde, wer so dumm hingeht, hat es verdient. Aber ich bin kein Fan von solchen Elfmetern.
Ja, es war eine große Diskussion ja dann auch in den sozialen Medien, ob das ein Elfmeter ist oder nicht. Zunächst sah es ja erstmal so aus, als würde Klotz, der Verteidiger von Duisburg, oben so ein bisschen schieben. Und da hätte ich gesagt, okay, das ist viel zu wenig. Das nimmt Werner einfach dankbar an. Man sieht es dann aber in der Wiederholung. Und dann, wenn das Arne Arnig gesehen hat, dann wirklich Respekt vor dem Schiedsrichter, dass er ihn eben auch unten noch so ein Stück trifft und ihm so ein bisschen vielleicht den Fuß auch wegzieht. Und natürlich, also ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, dass das auch einfach super dämlich verteidigt ist. Werner rennt mit dem Ball aus dem Strafraum raus und er tut ihm da den Gefallen, den Kontakt herzustellen. Und Werner nimmt diesen dann natürlich auch irgendwie ein Stück weit dankbar an. Und so gibt es Elfmeter. Ich bin bei dir, solche Elfmeter sehen immer irgendwie ein bisschen doof aus, aber ja, geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Und so war dann Hanno Behrens derjenige, der in der 8. Minute völlig souverän letztlich auf 1-0 gestellt hat.
Ja, finde ich auch. Also schön geschossen, obwohl der Torwart in der richtigen Ecke war. Sauber verwandelt ist der Kapitän, übernimmt Verantwortung in der entscheidenden Phase. Ich glaube, unser erstes Tor post-Ishak ist ein enorm wichtiges Tor. Das hat man im Pauli-Spiel auch gesehen. Und kommt natürlich auch unsere Spielanlage und auch unsere Aufstellung, die ja jetzt nicht durch körperlich starke Spieler im Sturm geprägt war, sondern durch eher schnelle Spieler mit viel Einsatz, kam das natürlich auch extrem entgegen.
Ja, Hanno Behrens dann mit dem bereits 8. Saisontor in dieser laufenden Saison. Eine unfassbar starke Runde, die er spielt, haben wir hier mehrfach im Podcast auch schon erwähnt. Und was er tatsächlich eben besser macht, auch einfach noch als in den vorangegangenen Saisons für den FCN. Es war dann so, dass der Club mit dieser Führung im Rücken gefühlt nochmal eine Schippe draufgelegt hat, wirklich Duisburg komplett den Schneid abgekauft, immer wieder ja schon an der Mittellinie aggressiv angelaufen und letzten Endes dann auch ja Duisburg so überhaupt nicht zur Entfaltung hat kommen lassen und man hat es vor allem, und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, man hat es immer wieder versucht spielerisch zu lösen, flach zu lösen, um eben das von dir angesprochene Tempo und auch die technische Stärke dieser Dreiersturmreihe da ausspielen zu können.
Ja, das haben sie sehr stark gemacht. Eine Überraschung für mich war die Körperlichkeit vom Palacios Martinez. Der hatte mehrere Aktionen, wo er den Ball an hohe Bälle angenommen hat, trotz Gegnerkontakt sich durchsetzen konnte. Sein Gegner war meistens der Zweite, der neu in die Partie gekommen ist bei Duisburg, für Bomhäuser, der auch wirklich keinen guten Tag hatte. Aber als 1,70 Zwerg muss man sich ja halt trotzdem erstmal gegen den durchsetzen. Und da kam das Foul vor der Chance von Löwen in der 15. Minute. Und später nochmal eine sehr tolle Aktion, wo ihn annimmt und ablegt. Der hat mich da in der Sturmspitze echt überrascht. Also gerade eben dadurch, dass er körperlich eben versucht hat, den Ishak zu ersetzen.
Ja, Martinez oder Palacios letzten Endes, bleiben wir vielleicht bei Palacios, das steht schließlich auch auf seinem Trikot, durchaus ja immer wieder technisch stark den Ball dann eben auch aus der Luft runtergeholt und sich so ein bisschen halt auch einfach in den Gegenspieler vielleicht auch reingelehnt, damit der eben nicht so den Zugriff darauf bekommt. Und ja, letzten Endes einfach auch ein gutes Stellungsspiel in dem Moment gezeigt, weil wenn er dann in den Kopfballduell geht, verliert er das völlig selbstredend. Ja, und
absolut.
Ja. Starke Leistung von ihm. Es war dann so, du hast es schon angesprochen, dass Palacios da in der 16. Minute eine gute Chance quasi kreiert hat, da aber dann eben letzten Endes zu Fall gebracht wurde. Da hat dann Arning letzten Endes Vorteil oder laufen lassen. Löwen bekommt die Kugel, schießt dann allerdings ja Wolze ab oder an oder wie auch immer.
Ich glaube, der wollte auf den Behrens, der war am Elfer frei, wollte zurückpassen.
Ja, auf jeden Fall Duisburg da diese Situation bereinigt und dann war wieder Palacios so ein Stück weit im Fokus, als es dann eben auf 2-0 gestellt wurde. Es war die zweite richtige echte Torchance, die der FCN dann erst hatte in der 23. Minute und wieder war es Behrens, der zuschlagen durfte.
Ja, er war aus dem Freistoß. Bredlo hat das Ding auf den Werner geklopft, der, ich glaube, 4 Schritte Anlauf nimmt und auf den Palacios köpft. Und da war dann aus meiner Sicht eine super Situation, wo man auch sieht, was den Club momentan so stark macht, weil er spielt auf eine von 3 oder 4 Anspielmöglichkeiten. Sali war frei auf der rechten Seite, Behrens geht ihm gerade durch und gut, mit der Hacke passt er nicht, aber wenn er es getan hätte, wäre der Werner eben auch noch durchgelaufen. Und das ist einfach... Also ich sehe keinen Fehler in der Abwehr. Ich finde, das war einfach super gespielt.
Ja, ich
bisschen Glück beim Abschluss.
Bin ein bisschen anderer Meinung. Also es war auf jeden Fall erstmal so, dass es natürlich super gesehen ist von Palacios. Also da beweist er ein unglaubliches Auge, trifft meiner Meinung nach auch die richtige Entscheidung, eben Behrens anzuspielen, weil der mit Tempo gerade durchläuft, damit nimmst du nochmal, machst du es dem Verteidiger einfach auch noch schwerer. Und Nauber hat meiner Meinung nach allerdings die Möglichkeit, Behrens durchaus noch vor größere Probleme zu stellen, geht aber einfach den halben Schritt zu spät erst auf ihn drauf und dann, Behrens natürlich, so vielleicht auch ein bisschen glücklich, aber dann irgendwo auch mit dem Selbstvertrauen, das er aktuell mit sich rumträgt, dann im Stile eines Stürmers, muss man sagen, wie er da absolut zum 2-0 einschiebt.
Ich dachte, der Nauber hat sich vom Sally ablenken lassen.
Ja, weil ist
durchaus. Der Sally war komplett blank auf der anderen Seite. Also egal wie, natürlich kann man es verteidigen. Bundesliga-Verteidiger wird es verteidigen wahrscheinlich. Aber ich fand, das war schon eins unserer schöneren Tore in der Saison.
Das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Es war dann so, dass man das Gefühl hatte, okay, wir führen jetzt hier 2-0, wir spielen richtig guten Fußball. Mal gucken, wo das noch hinführt in der Nürnberger Sonne. Und dann war es aber so, dass man sich so ein bisschen umorientiert hat, die Mannschaft dann im 4-1-4-1 agierte und man sich ein Stück weit einfach auch zurückgezogen hat, weil man auf Konter lauern wollte und damit dann Duisburg ja jetzt nicht direkt ins Spiel geholt hat, aber denen zumindest erstmal mehr Räume gegeben hat. Ich hatte dann trotzdem auch in den 10, 15 Minuten danach und nach dem 2-0 nicht den Eindruck, dass Duisburg wirklich gefährlich wird. Sie waren so ein bisschen überfordert damit, was sie mit den Räumen machen sollen. Nürnberg hat das hinten immer noch sehr, sehr konsequent zugestellt. Aber da fehlte von Duisburg, glaube ich, auch so ein bisschen der Glaube an die eigene Stärke. Ich erinnere mich an eine Situation, als ich glaube, Iljutschenko durch war. Und dann ist der Einzige, der überhaupt mit vorne ist Tatschi gewesen, sein Sturmpartner. Und alle anderen Duisburger haben so ein bisschen den Weg nach vorne verweigert.
Ja, die ist mir auch aufgefallen, wobei man jetzt natürlich nicht das falsche Abseits unter Tisch fallen lassen darf.
Stimmt, natürlich.
Das war in der, war vor der 30. Minute noch.
Ja, 27. Minute.
27. Und da hat mir das taktische Foul gefehlt. Der Schnellhardt, der den Pass spielt, ist zwischen zwei Spielern, Werner und ich weiß nicht, wer der zweite war, und spielt einen Traumpass, muss man einfach sagen. Und Bredlo hält den Ball, der Pfiff war kurz vorher, vor dem Schuss. Das war natürlich super gespielt. Zu den gefährlichen Aktionen ansonsten, ich bin auch, was die zweite Halbzeit angeht, nicht ganz auf der Seite von vielen Berichten, die ich gelesen habe, weil ich fand, dass Duisburg grundsätzlich sehr gut gespielt hat. Ich finde, dass es eine sehr gute Mannschaft ist, man sieht das. Auch sehr gut eingestellt vom Trainer, aber im 16er habe ich sie selten gefährlich gesehen, über das ganze Spiel weg. Also auch in der ersten Halbzeit gab es eine Aktion aus meiner Sicht, außerdem Abseits, und das war das Tor.
Ja, also.
Und die war auch nicht gefährlich.
Ich bin da relativ bei dir. Du hast auf jeden Fall recht, diese Abseitssituation, die ja keine war, da brannt es doch sehr, sehr lichterloh.
Aber es war auch ein Traumpass. Also der war genau zwischen Everton und Marc Reiter, die verschieben noch super. Und da war ein Bierdeckel dazwischen und der spielt den Pass da durch. Also das war wirklich auch überragend gemacht. Das Foul muss vorher kommen, aus meiner Sicht.
Nichtsdestotrotz, Bredlo wäre ja dann in dem Moment zur Stelle gewesen. Also war dann gar nicht so schlimm, dass es vielleicht falsch entschieden wurde vom Linienrichter. Du hast es schon angesprochen, in den Minuten danach dann auch wenige, wirklich effektive Angriffe von Duisburg. Sie haben es immer wieder mal so ein bisschen versucht aus der zweiten Reihe vielleicht auch. Und dann kommt diese 41. Minute. Nürnberg seinerseits eben auch so ein bisschen problematisch gewesen. Man hat da fing vielleicht das an, was in der zweiten Halbzeit dann ja sehr bezeichnet wurde. Man hat die Konter einfach auch nicht in der Art und Weise ausgespielt, wie man sie vielleicht ausspielen muss. War es so ein bisschen behäbig. Und dann kommt, wie gesagt, diese 41. Minute, als Moritz Stoppelkamp noch 5 Jahre lang Weihnachtspräsente dann an Fabian Bredlo schicken muss. Wie hast du dieses Tor gesehen?
Ich war sehr erinnert an den Buhadus-Freistoß letzte Woche, der knapp vorbeiging und Bredlo nur mit der gleichen Handhaltung, ich gehe nicht hin, also was Verteidiger immer machen, wenn sie unten treten und denen die Arme so hochheben. Das hat er letzte Woche bei dem Freistoß von Buhadus gemacht, der aufs Tornetz gegangen ist. Und da hat es mich gerissen. Und genau die gleiche Aktion war diesmal. Er geht hin und ich bin nicht bei der Moderatorin in dem Fall. Der sieht den Ball früh genug und der glaubt einfach, der Ball geht vorbei. Und da, das ist ein Lerneffekt. Das muss er einfach, da muss er trotzdem hinspringen. Er hat es in der zweiten Halbzeit gemacht bei einem Ball, der vorbeiging. Aber mei, das ist ein Riesenbock, den der Torwart schießt. Und ich verzeihe es ihm, weil er jung ist. Ich habe an Kirschbaum denken müssen, der mir in dem Fall leid tut. Aber ich hätte es dem Kirschbaum auch schwieriger verziehen, muss ich persönlich zugeben, weil man verzeiht einfach einen jungen Torhüter leichter etwas.
Ja, mangelnde Erfahrung. Lerneffekt trifft es, glaube ich, ganz gut. Also ja. Ich weiß, der Ball kam da rein und ich, also es war ja schon eine kuriose Situation, wie es entstanden ist. Leibold lag dann am Boden, Everton saß auf dem Hosenboden und dann Stoppelkamp mehr so, ja, der Schuss als letzte Option irgendwie und vielleicht gar nicht so richtig ein Schuss, auch vielleicht irgendwo eine verunglückte Flanke und dann, ja, geht der immer weiter Richtung langer Pfosten und denkst hier, oh Gott, der passt. Und dann springt der auch noch so ganz komisch flach weg. Eras hat ja nach dem Spiel Predlo so ein bisschen in Schutz genommen. Kann ich verstehen. Also ich glaube, Predlo rechnet auch damit, dass der Ball ein bisschen höher wegspringt. Dann sieht er wahrscheinlich auch gar nicht schlecht aus, kann am Ende einfach auffangen. So sieht er halt richtig, richtig doof aus. Aber was man ihm zugute halten muss, nachdem er da diesen riesen Bock geschossen hat, war er im restlichen Spiel ansonsten dann doch sehr präsent und hat in den Situationen, in denen er dann noch was zu tun bekam, auf jeden Fall seinen Job gut gemacht.
Super. Der ist auch der erste Club-Torhüter seit, keine Ahnung, 20 Jahren, der Bälle fängt. Ich finde, der strahlt eine wahnsinnige Ruhe aus. Der kommt auch raus. Kurz davor, in der 30. Minute, ist er auch mal linke Seite zum 16er gelaufen und faustet den Ball weg, wo der Duisburger den Leibold überlaufen hätte. Das sind für mich einfach wichtige Aspekte und da bin ich sehr großer Fan von ihm. Zum Leibold, ich habe mir das nochmal angeschaut, der Engin läuft dem Leibold in die Hacken, deswegen fällt der hin und hält sich die Füße. Ich bin mir, also ich finde nicht, dass man das pfeifen muss, aber es ist halt auch ein bisschen eine blöde Situation. Der Everton wollte keinen Elfer riskieren, der wollte den Schuss blocken. Werner steht ein bisschen blöd daneben. Der schaut nur, aber es waren zwei Spieler dran.
Ja, war auch gar nicht
als... Der Schuss war nicht gefährlich.
War nicht als Kritik an Everton oder Leibold gedacht, das war einfach nur so das i-Tüpfelchen auf diesem Gegentor. Wenn man das da anguckt, einer liegt, einer sitzt und dann schlägt der Ball neben dem Torwart ein, dann sieht es halt einfach richtig doof aus. Es gab dann noch eine Situation in der ersten Halbzeit, an die ich mich erinnere, da geht Löwen gut bis zur Grundlinie, setzt dann Palacios wunderschön ein und der, tut sich eben ein bisschen lang als Vorlagengeber hervor, aber in dem Moment war der Abschluss, der dann da rauskam, ja, ausbaufähig vielleicht.
Ich glaube, der Ball hat das Stadion nicht verlassen bei dem Schuss. war stark gespielt, war aus einer Ecke. Überhaupt, das waren vier Ecken in der ersten Halbzeit, die alle relativ gut geschlagen waren. Zweimal gleiche Variante auf dem Everton am Elfer. Und man sieht, dass, ich weiß nicht, ob das vom Trainer kommt oder der Valentini selber, sich so vornimmt, aber man sieht, dass der eigentlich immer einen Plan hat, wenn er eine Ecke schlägt und das gefällt mir sehr gut, also das, die Ecke, die zu dieser Chance geführt hat, ist die gleiche Ecke gewesen, die dann zum 3-1 geführt hat, wo der Flecken, der aus meiner Sicht keine gute Strafraumbeherrschung gezeigt hat in der ersten Halbzeit, der klebt total auf der Linie und wo ihn auch mit einer Faust weghaut und da hat der Club sehr gut die zweiten Bälle kontrolliert. Und ja, die Kombination zwischen Palacios und Löwen mit der Hackenablage und dem Schuss, das war eine sauschöne Situation. Kann man schon aufs Tor bringen.
Es gab dann noch so einen kurzen Aufreger aus Sicht des MSV Duisburg. Die wollten dann gerne noch die Ecke ausgeführt haben in der Nachspielzeit. Aber das hat dann Arne Arnig nicht mehr zugelassen. Und deswegen ging es mit 2:1 für den ersten FC Nürnberg in die Pause nach richtig starken 25-30 Minuten zu Beginn, folgte dann ja einmal kollektiver, oder nein, eigentlich nicht kollektiver Tiefschlaf, es war Tiefschlaf von Fabian Predlo und damit holte man den MSV Duisburg in die Partie zurück. Wie sich es dann in der zweiten Halbzeit weiterentwickelt hat, darüber sprechen wir gleich hier bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de.
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Sowohl der MSV Duisburg als auch der 1. FC Nürnberg kamen ohne Wechsel aus der Kabine. 2:1 stand es zur Halbzeit. Und das möchte ich jetzt ja, mit Lukas oder die zweiten 45 Minuten, Jakob wollte ich natürlich sagen, ja, die ganzen neuen Namen. Also mit Jakob möchte ich das jetzt natürlich analysieren, die zweiten 45 Minuten. Und es war durchaus so, dass in der Vergangenheit ja so, dass Nürnberg mitunter in der zweiten Halbzeit dann nach einer Pausenansprache von Michael Köllner wieder besser in die Partie kam. Dieses Mal war irgendwie das Gegenteil der Fall. Man hatte den Eindruck, der MSV Duisburg bekam von Ilja Krujew die richtigen Worte mit auf den Weg und war dann nochmal deutlich präsenter in der zweiten Halbzeit als zum Ende der ersten.
Ja, ich finde auch, dass das die zweite Mannschaft ist, die ich in der Saison sehe, die so eine deutliche Trainerhandschrift hat. Also Regensburg ist für mich das beste Beispiel. Die waren von vorne weg perfekt eingestellt auf Nürnberg. Aber bei Krujew muss ich sagen, ich habe das Gefühl, der ist wirklich ein Top-Mann da in der zweiten Liga. Und Duisburg hat das mit den Mitteln, die sie haben, wirklich sehr gut gemacht. Wobei ich in der, ich sage in Anführungszeichen, schlechten Phase von Nürnberg, weil es waren zwar viele Ballverluste und Fehlpässe dabei, aber die Halbchancen, die sich ergeben haben bis zur 70. Aus meiner Sicht gerecht verteilt waren. Also man hat auf beiden Seiten 3-4 Aktionen gehabt, da hätte was draus werden können. Gleich in der 48. Wo Löwen zum Beispiel auf Werner in den 16er passt und er irgendwie in den Ball reinfällt und eine, keine Ahnung, Flankenschuss Richtung Torwart fabriziert, das wäre eine richtig gute Möglichkeit gewesen.
Ja, da war meiner Meinung nach das Anspiel auf Werner aber einfach viel zu straff. Da hast du richtig gemerkt, dass der überhaupt keine Möglichkeit hat, den Ball zu kontrollieren und nur noch versucht, irgendwie den Fuß da reinzubringen. Also so ging es mir zumindest.
Das stimmt, aber das ist aus meiner Sicht eine Qualität im Nürnberger Passspiel. Die geben sich richtig viel Druck in die Pässe. Und das hat man in der ersten Halbzeit im Mittelfeld auch öfter gesehen. Das ist aber wichtig, gerade im Hinblick auf das höhere Tempo in der ersten Liga, wenn man es schaffen sollte. Dann kann man eben keine, ich sage jetzt mal, lahmarschigen Pässe spielen. Und der Löwen ist jemand, der hat oft einen ganz schönen Bums im Pass. Also war ja auch mal Innenverteidiger, passt ja.
Ja. Ja, es ging auf jeden Fall gut los, was das anging noch. Und dann kam aber ja eben diese Duisburger Drangphase. Du hast es vorhin mal angesprochen, im 16er waren sie selten gefährlich oder selten überhaupt wirklich präsent. Sie haben sehr, sehr viel aus der Entfernung versucht, vielleicht eben auch, weil sie da eine Schwäche bei Fabian Pretlo vermeintlich ausgemacht haben. Es war dann aber so, dass Pretlo mitunter auch gar nicht immer eingreifen musste. Der 1. FC Nürnberg präsentierte sich dann auch so ein bisschen, ja, typisch zweite Liga, also als sich Behrens beispielsweise in der 50. Minute einfach in den Schuss von Stoppelkamp reinwirft, ja, ist natürlich auch ein Zeichen, dass man da an seine eigene Mannschaft setzen kann.
Ja, das war übrigens die erste Aktion von Wolze, der in der ersten Halbzeit, der Valentini war ja auf rechts außen gestellt in der ersten Halbzeit fast, dadurch war der Wolze nur mit Defensivaufgaben beschäftigt. Und da war ein Katastrophenpass von Valentini in der gegnerischen Hälfte. Und den hat Wolze und Stoppelkamp haben ihn durchgespielt. Den hat er sauber geblockt, kann man nichts sagen, Behrens. Mit aller Gewalt schmeißt sich da rein. Schöner Nachschuss. Und da habe ich vorhin drauf angespielt, da ist der Pretlo gesprungen. Obwohl der Ball einen halben Meter neben dem Tor war. Aber da ist er gesprungen und er hat nicht bloß geschaut. Und dann hätte er, falls ich verschätzt hätte, eingreifen können. Fand ich, das war direkt gute Aktion. Da hat der Pretlo gezeigt, dass er eben dabei ist im Spiel.
Wie hast du die folgenden Minuten wahrgenommen? Es ist ja, du hast es gerade eben schon mal angesprochen, durchaus so gewesen, dass auch Nürnberg zu, ja, sowas, was dann irgendwo mal als Torschuss oder als Schuss verbucht wird, aber letzten Endes halt völlig ohne Gefahr war, so ein paar Situationen hatte. Aber es war schon so, dass, also es war mein Eindruck zumindest, dass Duisburg wirklich deutlich präsenter im Spiel war, viel besser in den Zweikämpfen auch war, weil Nürnberg irgendwie gedanklich, fand ich, nicht so richtig auf dem Platz war. War da am Ende die Angst vor der Tabellenführung auf einmal so groß?
Also sie sind definitiv zu weit weggestanden vom Gegner. Das hat Duisburg besser gemacht. Ich habe ab der 50. Minute Flüche Richtung Kölner geschickt, dass er bitte wechseln soll. Hab mir die Auswechselbank angeschaut und nicht gewusst, was man machen soll. Aus meiner Sicht hat er einfach seine zwei besten Einwechselspieler, Werner und Sally, von Anfang an aufgestellt. Ich verstehe, dass man beim 2-1 nicht einen Spieler reinschmeißt, der seit dem dritten oder vierten Spieltag nicht mehr gespielt hat, mit Zrelak. Dritter Spieltag, gut. Aber aus meiner Sicht hätte ein Wechsel kommen müssen. Also mir hat dann Impuls von der Bank gefehlt. Der ist, wie du richtig gesagt hast, in der Halbzeit ist verpufft. Eigentlich unsere Riesenstärke, dass wir gut aus der Halbzeit kommen. Und da habe ich nicht verstanden, warum da kein Wechsel gekommen ist. Er hat ihn in der 70. vorbereitet gehabt. Da hätte man jemanden gebraucht von außen. Und ich fand in dem Zeitraum vor allem den Werner unterirdisch. Der hat leider nach vorne alles verloren, alles an Bällen, hat defensiv diese Harakiri-Aktion, wo er dem anderen fast auf Kopfhöhe mit dem Fuß anspringt, wo dann der Duisburger wegzieht. Wenn der hingeht, ist das wahrscheinlich ein Elfer. Also da hat er defensiv und offensiv, der ist wahnsinnig engagiert, aber aus meiner Sicht leider für ihn ein Einwechselspieler, der 30 Minuten powern kann, aber ich finde, da merkt man, dass einiges fehlt, wenn es über die über 90 Minuten geht.
Ja, sind wir uns nicht so uneinig. Ich meine, das letzte Woche, glaube ich, auch gesagt zu haben, dass ich Werner ungern als Bankspieler verlieren würde, weil ich eben immer sehe, dass er einen guten Input nochmal bringen kann, aber dann vielleicht im Laufe des Spiels auch zu sehr abbaut. Es war dann so, ich habe das mit Freunden geschaut und dann meinte eine nur, ja, letzten Endes konnte sich Nürnberg nach 60 Minuten bei der Duisburger Unfähigkeit, den Ball mal wirklich richtig Richtung Tor zu bringen, bedanken. Denn es war durchaus ja so, dass sie die ein oder andere Abschlusschance hatten, aber dann einfach zu unpräzise waren. Und Flo Zenger schrieb ja auch bei Clubfans United, der Club gewinnt gegen Duisburg nach starken ersten 30 Minuten, weil er von zwei danach unpräzisen Mannschaften einmal die präzisere war. Und das war letzten Endes die Situation, in der Eduard Löwen den Ball dann perfekt getroffen hat.
Ja, also ich habe eine kleine Anmerkung eben zur Situation ganz kurz vor der Ecke. Da hat mich die Moderatorin, du weißt den Namen?
Christina Graf.
Christina Graf. Ja, Christina Graf. Bei einer guten Leistung total begeistert, weil sie hat gesagt, die Ballkontrolle aus der ersten Halbzeit, die Zweikampfwerte und die Präsenz von Nürnberg, die geht ihnen jetzt in der zweiten Hälfte einfach ab. Und genau das war die Situation. Nürnberg hat die Bälle verloren, war im Zweikampf weggestanden. Die haben eine Zweikampf in der ersten Halbzeit gezeigt. Da war sich kein Duisburger, egal wo am Feld, sicher, dass er den Ball kontrolliert irgendwo hinspielen kann. Und die waren präsent am Feld und da muss ich wirklich sagen, fand ich toll, richtig gute Moderatorin, gut vorbereitet, hat eine gute Leistung gezeigt, die würde ich mir öfter bei Nürnberg spielen wünschen, auch weil sie jetzt natürlich ein gutes Omen für uns ist.
Noch eine Geschichte fällt mir gerade ein, die wir noch vor dem Löwentor besprechen müssen. Sally wird von Wolz im 16er so ein bisschen geschoben. Ja, wie hast du das gesehen?
Also ich sag absolut kein Elfer, aber auch absolut dumm, so im Strafraum hinzugehen. Also das war für mich einfach eigentlich eine typische Nürnberg-Aktion, eine Club-Aktion, dass wir so in so einer Situation so einen Elfer dann kassieren. Zum Glück war es diesmal auf der anderen Seite. Ich finde, diese zwei Aktionen im 16er gegen Nürnberg, das kann man einen Elfer geben und dann passt die Sache. Also verstehe nicht, ich glaube, Wolze war es, oder?
Ja.
Wie man so da hingehen kann, als wirklich guter Zweitligaspieler, keine Ahnung.
Ja, Wolze allgemein, der Kapitän der Duisburger, in Summe mit einem guten Spiel, fand ich. Also auch in der ersten Halbzeit war zwar defensiv total gebunden, aber war eben oft derjenige, der dann auch Schussversuche geblockt hat. Zweiten Hälfte offensiv Betrieb gemacht. Viel mehr kannst du von einem Außenverteidiger eigentlich nicht verlangen. Also auf Duisburger Seite für mich einer der stärksten an diesem Nachmittag. Es gab
Hättest
dann
du ihn besser gesehen als Valentini?
Nein, nicht unbedingt. Valentini war in der ersten Halbzeit meiner Meinung nach gut. In der zweiten Halbzeit, du hast diesen Fehlpass angesprochen und dann ist er mit seiner Tamponade in der Nase die ganze Zeit noch so ein bisschen übers Spielfeld getrottet. War letzten Endes ein mittelmäßiges Spiel von Valentini. Von Wolze sehe ich zu wenig, um seine Leistung jetzt vielleicht auch in der Gesamtheit zu beurteilen. Aber an dem Nachmittag war er fand ich einer der besseren, gerade in der Defensivreihe des MSV Duisburg.
Ganz klar, bester Verteidiger, ich glaube, da brauchen wir nicht diskutieren. Nach vorne, ja, Stoppelkamp war noch auffällig.
Ja.
Engin nicht ganz schlecht. Und die Stürmer von Duisburg, die gefallen mir. Das sind gute Zweitligastürmer. Tashi und Iljutschenko, da kann man nichts sagen. Die sind aggressiv, die sind technisch gut, die können Ball behaupten. Die haben da sich gute Leute geholt.
Das, denke ich, kann man auf jeden Fall so sagen. Der MSV Duisburg insgesamt an diesem Nachmittag mit, abgesehen eben von den ersten 30 Minuten, einer guten Leistung. Und ja, wir hatten ja schon drüber gesprochen, hat den FCN dann auch in den zweiten 45 durchaus beschäftigt. Und in der 71. jetzt sprechen wir endlich darüber, Eduard Löwen dann, wie gesagt, mit seinem wortwörtlichen Sonntagsschuss. Da geht eben Flecken mit einer Faust im besten Stile eines Raphael Schäfer nach der Ecke hin, faustet ihn in die Mitte und Löwen fällt der Ball halt auch direkt auf den Fuß und dann schlägt er über den Innenpfosten ein.
Ich glaube, du hast gerade viele Zuhörer verloren. Raphael Schäfer ist doch ein Heiligenbild für die meisten Klubber.
Natürlich, Raphael Schäfer ist, ich mag ihn total, aber das war eine typische Raphael.
Habe ich auch nicht gemacht.
Das war eine typische Raphael Schäfer-Aktion.
Das stimmt, absolut. Ja, finde ich sehr interessant. Ich finde es, also ich habe mich gefragt, warum der Löwen bei Ecken nicht drin steht im 16er. Da stehen die ganzen Zwerge vom Sturm sind im 16er, am 5er und er steht draußen. Ist es, weil er so toll schießt, was er absolut tut, oder liegt es daran, dass er keinen Kopfball spielen kann? Wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das nicht auch stimmt. Er ist auf jeden Fall eine absolute Waffe und ich finde, das war ein Volley-Schuss. Natürlich springt ein Duisburger auch knapp vorbei, aber er findet auch irgendwie einen Weg, dass er einen Volley-Schuss kontrolliert an dem Richtung Pfosten schießt. Das war nicht volles Risiko, das war abgewägt und natürlich ist es ein Traumtor, natürlich trifft er nicht jeden so, aber ich glaube, der war absolut so gewollt und das ist ein Riesenkicker.
Ja, er hat übrigens gesagt, dass er das Risiko eingeht. Also er hat gesagt, der Ball fällt mir direkt auf den Fuß und ich gehe das Risiko ein.
Alles klar, ich nehme alles zurück.
Aber ja, natürlich, er würde dieses Risiko, glaube ich, nicht nehmen, wenn er nicht wüsste, dass er den Ball treffen kann. Und genau, das ist bei ihm der Fall. Jetzt wieder Traumtor gegen Duisburg, wird natürlich Zeit, dass er jetzt mal gegen jemand anderen trifft. Viertes Saisontor von Eduard Löwen. Danach gab es den Wechsel. Adam Skrellak kam zum ersten Einsatz seit dem dritten Spieltag, hatte ja viel mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, kam für Edgar Salli und hatte dann tatsächlich in den Schlussminuten auch noch einmal wenige Minuten eigentlich nach seiner Einwechslung hatte die Riesenchance auf 4-1 zu stellen. Das wäre dann meiner Meinung nach auch des Guten zu viel gewesen. Da hat man dann vielleicht auch gemerkt, dass so ein bisschen die Spielpraxis fehlt in dem Moment.
Ja, natürlich war das ein Löwenkopfball, der die Vorlage gegeben hat. Da ist er nämlich hingegangen nach dem Abschlag von Bredlo. Auch mehrfach in diesem Spiel, dass über Abschläge, Freistöße oder Ausschüsse von Bredlo gefährliche Situationen entstanden sind, kann man ja als Klubfan auch mal genießen. Da war der Löwen auf einmal wieder wahnsinnig präsent. Der geht den Kopfball, der spitzt den Ball irgendwie so ein bisschen über den Gegner weg, geht sofort hinterher mit dem Fuß, Duisburger zieht zurück, Trellack ist durch. In der Mitte, er hätte auch wieder drei Anspielstationen. Löwen, Palacios in der Mitte, Werner ist auf den Abpraller gegangen. Aus meiner Sicht muss er abschließen. Das ist ein Stürmer, der soll das Ding reinhauen. Er hat der Flecken gut gehalten. War natürlich ein toller Einstand. Mit Abstand die beste Aktion von ihm. Der hat danach ein bisschen unglücklich agiert. Ich glaube, der ist im Vorfeld von Kölner in der Pressekonferenz sehr gelobt worden und hat gesagt, dass es ein unglaublich wichtiger Spieler für uns wird. Und geworden wäre, auch wenn Ishak nicht verletzt war. Jetzt hat er die Möglichkeit. Der Ishak hat die Möglichkeit nach dem dritten Spieltag genutzt, als Trellack sich verletzt hat. Ich glaube, keiner von uns hätte was dagegen, wenn der Trellack jetzt seine Chance nutzt. Für mich war das ein vielversprechender Einstieg.
Ja, definitiv. Er hatte sich ja schon in der Winterpause sehr gut präsentiert in den Vorbereitungen. Ja. Aber dann kam ja der Muskelfaserriss, oder ich glaube Muskelfaserriss war es, der ihn dann erneut aus dem Rennen genommen hat. Es gab in dieser letzten Viertelstunde dann noch drei Situationen, die mir jetzt in Erinnerung sind. Zum einen hatte Duisburg nochmal die Möglichkeit auf den Anschlusstreffer. Nauber war es da, der zum Kopfball kommt. Aber Leibold war da gut postiert nach der Ecke und konnte auf der Linie klären. Und dann gab es nochmal eine Situation mit Palacios und am Ende wollte es Tim Leibold einmal ein bisschen zu schön machen.
Das sind auch meine drei letzten. Ich finde es gut, der Leibold orientiert sich bei Ecken immer Richtung langem Pfosten. Ich bin Fan davon, dass Pfosten, also zumindest der lange Pfosten besetzt wird. Dann ist es nämlich auch keine Gefahr. Natürlich schaut es immer gefährlicher aus, als es ist aus meiner Sicht, aber wie der Kopfball kommt, den muss er klären auf der Linie. Hat sich aber in der nächsten Ecke von der anderen Seite genauso Richtung langem Pfosten orientiert. Und der wandelt da immer zwischen, ich gehe jetzt auf den Pfosten oder ich leite gleich den Gegenangriff ein. Das hat er spitze gemacht. Der Palacios ist noch einmal geblockt worden. Da war eine schöne Vorarbeit von Werner und Löwen. Und der Leibold hat halt den Palacios aus der ersten Halbzeit noch kopiert. Wobei, glaube ich, mit seinem wachen Fuß, oder?
Und Leibold schlenzt mit rechts aufs lange Eck. Ja. Ich bin ja immer noch der Meinung, wenn er da ganz kurz mal hochschaut, weil er guckt sehr lange auf den Ball, dann sieht er, dass er wahrscheinlich einfach ins kurze Eck schießen kann. Aber meine Güte, der ist Außenverteidiger, da muss man das vielleicht auch nicht erwarten können. Insofern alles gut und Tim Leibold in dem Spiel auf jeden Fall immer wieder mit Offensivaktion hat versucht, Dynamik reinzubringen. Ist nicht immer gelungen, aber er war zumindest jemand, der das versucht hat, gerade auch nachdem man so ein bisschen die Spielkontrolle abgegeben hat. Insofern hätte ich ihm das Tor dann auch gegönnt. Auf der anderen Seite, ich habe schon gesagt, 4:1 wäre des Guten zu viel gewesen in einer Begegnung, in der der FCN, wenn man ganz ehrlich ist, eben 4 richtige Torchancen hatte und davon 3 genutzt hat. Effektivität bestimmte quasi das Handeln an diesem Nachmittag.
Es ist fast eine Zusammenfassung unserer Saison. Immer wenn mich Nicht-Club-Fans fragen, warum man den Club anschauen soll, kann ich sagen, der kann noch so schlecht spielen, es fällt eigentlich immer ein Tor. Und zwar für uns. Und was wir da in der Saison an Kaltschnäuzigkeit vom Tor zeigen, aber auch an sehr schönen Aktionen in Phasen, die eigentlich nicht für uns laufen, das ist schon viel Qualität. Da muss ich den Kölner einfach loben. Ich bin inzwischen ein Riesenfan.
Ja, es ist auf jeden Fall so, dass es ja die Mannschaft auch auszeichnet, dass es viele Spieler gibt, die abschließen können, viele Spieler gibt, die Tore schießen können. Hanno Behrens mit den Saisontoren 8 und 9, Eduard Löwen mit Saisontor Nummer 4. Also das ist auf jeden Fall aller Ehren wert. Dazu Palacios jetzt mit seinen wenigen Spielen schon 4 Vorlagen gegeben. Also das
4 Spiele, 4 Vorlagen.
Das ist durchaus aller Ehren wert. Wir werden gleich noch vorausschauen auf das Spiel gegen den VfL Bochum, dann sicherlich auch nochmal ja, ganz kurz über das ein oder andere Spiel sprechen, was uns in diesem Spiel aufgefallen ist. Aber am Ende sind wir erstmal dankbar. Sonntagnachmittag, Tabellenführer und viel besser geht's nicht. Die Wahrscheinlichkeit aufzusteigen ist mittlerweile sehr, sehr hoch, auch angesichts dessen, wie alle anderen gespielt haben. Normalerweise hat man an solchen Wochenenden immer gesagt, da verliert der Club ohnehin. Düsseldorf spielt nur unentschieden gegen Fürth, St. Pauli schlägt Ingolstadt, Kiel gibt einen 2-0-Vorsprung gegen Aue aus der Hand und so sind es jetzt schon 7 Punkte Vorsprung auf den verdammten Relegationsplatz und 9 auf Platz 4. Also die Zeichen stehen langsam aber sicher.
11 auf Ingolstadt.
Ja, 11 auf Ingolstadt. Also die Zeichen stehen langsam aber sicher wirklich auf Aufstieg.
Ja.
Gut, dann machen wir erstmal hier einen Haken dran, freuen uns über die Tabellenführung und schauen, wie gesagt, gleich auf die anstehende Begegnung gegen den VfL Bochum, hier bei Total Beklubbt.
Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android.
Starting Grid, live, 1. März, 20 Uhr. Sei dabei, wenn dich unsere Formel-1-Experten Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll zu ihrer ersten Live-Sendung 2018 begrüßen. Schalte ein oder komm direkt in die Sendung und diskutiere mit unserem Formel-1-Team. Adde Kevin bei Skype über kevin.scheuren oder rufe an unter 0228 82 36 9469. Starting Grid, live, 1. März, 20 Uhr auf meinsportradio.de im Web und in der App. Keep Racing.
Der 1. FC Nürnberg hat am kommenden Sonntag die Möglichkeit, die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga weiter zu behaupten. Mit dem VfL Bochum kommt eines der Kellerkinder, ja, oder nein, empfängt eines der Kellerkinder den 1. FC Nürnberg, so rum ist es richtig, Auswärtsspiel. Aber auswärts ist ja eigentlich was dem FCN in dieser Saison ganz gut liegt, Jakob. Und deswegen, ja, muss man jetzt einfach mal so knallhart sagen, ist das ein Spiel, das, wenn wir aufsteigen wollen, gewinnen werden muss.
Absolut. Wir sind ungern gesehene Gäste und da freuen wir uns sehr drüber. Bochum hat auch die letzten 7 Spiele 1 gewonnen, 6 verloren. Die haben sich einen Trainer geholt mit Robin Dutt, der nicht den allerbesten Ruf hat in Fußball Deutschland, was seine Trainerstationen angeht. Seit den Stuttgarter Kickers mit Freiburg war noch okay, Leverkusen ist dann nichts mehr zusammengegangen, war jetzt lang weg in anderen Positionen. Wird spannend sein. Der Wechsel kam nach der Winterpause. Der spielt den klassischen Feuerwehrmann. Haben gegen Heidenheim verloren. Haben gegen Darmstadt gewonnen. Ja, also Darmstadt ist momentan nix. Heidenheim ist solide. Muss man einfach sagen, es klingt ein bisschen nach Pflichtsieg.
Es ist ja so, dass der VfL Bochum tatsächlich nur ein Gegentor mehr hat als der erste FC Nürnberg. Aber es hapert richtig, richtig doll im Sturm. Nur 20 Tore geschossen in 23 Saisonspielen und damit die schlechteste Offensive der Liga zusammen mit Kaiserslautern, die aber ein Spiel weniger haben. Das ist letzten Endes der große Knackpunkt, oder?
Das stimmt. Und wenn man bedenkt, dass wir mit sehr großem Abstand die stärkste Innenverteidigung in der Liga haben, mit 4 Spielern, die das auf einem unglaublichen Zweitliganiveau, also unglaublich Niveau für zweite Liga spielen können. Ja, das wird schwierig für Bochum. Also ich bin zwar nicht der größte Fan von Margrethe Everton, weil der Spielaufbau dann immer übernommen werden muss. Das haben in dem Fall immer die Achter übernommen. Löwen und Behrens haben sich ja fallen lassen, je nachdem, welcher Außenverteidiger aufgerückt ist. Da gefällt es mir schon besser. Also ich bin Fan von Lukas Mühl. Ich finde, dass der einen tollen Aufbau hat. Ich finde, dass er vollkommen zu Recht das Spiel auf der Bank saß, weil er gewackelt hat im letzten Spiel. Aber es ist mir wirklich egal, wer von den 4 spielt. Ich bin mir sicher, dass wir eine gute Defensivleistung haben. Und wir kassieren nicht viele Tore in der Rückrunde. Also wenn man die letzten Spiele anschaut, das war jetzt das Unglück der Torwartfehler. Davor zu 0 gegen Pauli, wo Breto wirklich überragend gespielt hat. Davor zu 0 gegen Berlin. Das ist auch keine Laufkundschaft.
Dazwischen noch ein Gegentor gegen Aue.
Ah, Aue vergessen. Was ein Murmeltor war.
Ja.
Es war schön abgeschlossen, aber es war ein Murmeltor. Genau. Und dann haben wir den Jan. Und der Jan, der hat einfach 2 schöne Tore gegen uns gemacht. Das ist schon eine große Stärke, die wir da an den Tag legen.
Ja, das sehe ich genauso. Problematisch halt, wenn man gegen solche defensiv starken Teams spielt, man braucht diesen einen Dosenöffner. Wir haben das jetzt wieder gegen Duisburg gesehen, wir haben das gegen Aue gesehen, wir haben aber eben auch gesehen, was passiert, wenn der nicht kommt, gegen St. Pauli.
Ja, aber wir hatten in der Hinrunde auch viele Spiele, wir sind nicht torgefährlich in der ersten Halbzeit. Und klar, Ishak hat viele 1-0 gemacht für uns, aber ich vertraue einfach auf unser Trainerteam, dass auch wenn die erste Halbzeit nicht nach Plan läuft, wir haben das gesehen gegen Regensburg Hinrunde, wir haben das gesehen gegen Sandhausen in der Hinrunde, dass jetzt keine Spiele waren, wo ein Fußballästhet davon noch erzählen würde, aber wir können geduldig spielen, wir haben aus meiner Sicht starke Standards, gute Ecken, wir spielen damit Plan, wir versuchen auch viel mit flachen Bällen zu spielen, wir haben Schützen aus der Distanz. Das hat Pauli zum Beispiel sehr, sehr gut gemacht. Die haben uns die Distanzschützen weggenommen. Wir haben eine Woche Training davor, 2 Wochen Training ohne Ishak. Ich bin überzeugt, dass wir unsere Chancen kriegen. Und wir haben nicht viele Spiele, kein Tor geschossen in der Saison. Ich bin zuversichtlich.
Ja, das bin ich auf jeden Fall auch erstmal. Wir dürfen gespannt sein. Du hast es angesprochen. St. Pauli hat es ja sehr, sehr gut verstanden, mit den defensiven Mittelfeldspielern einfach Behrens und Möwald beide aus dem Spiel zu nehmen. Und dann fehlt natürlich auf jeden Fall eine Waffe. Dann fehlt auch einfach die Möglichkeit, da mit den beiden Tempo zu reißen, auch Raum für die Stürmer zu schaffen. Was erwartest du für eine Aufstellung? Kevin Möwald hat ja jetzt schon wieder trainiert.
Schwierig.
Ja, ein bisschen wie Lotto spielen immer, wenn man gegen Michael Kölner quasi tippen muss.
Ich glaube Viererkette. Ich glaube, das ist defensiv, wenn es gut läuft, wechseln wir selten. Eras brauchen wir nicht diskutieren. Ich glaube, dass Werner wahrscheinlich auf der Bank bleibt. Mir hat Sally gut gefallen im Spiel. Er hat in der Hinrunde viel auf ihn gesetzt. Ich kann mir vorstellen, dass Sully drauf bleibt und dass Löwen in den Sturm geht und Möwald ins Mittelfeld, wobei ich mir nicht sicher bin. Ich finde Löwen im Sturm verschenkt. Bin mir nicht sicher, ob das unsere beste Aufstellung ist, aber wir haben das Spiel so beendet. Ich glaube, wir haben es destrainiert und ich glaube, wir hätten so gespielt, wenn sich Möwald nicht verletzt hätte. Und also wenn der Möwald fit ist, muss man ihn aufstellen.
Palacios hat seinen Platz in dieser ersten Elf erstmal zementiert, oder?
Absolut. Ich glaube auch, das ist ein Spieler, von dem alle sagen, der ist torgefährlich, der weiß, wo das Tor steht, der hat immer gebombt. Jetzt zeigt er, dass er eine Übersicht hat, dass er einen Kopf oben hat, dass er für Tore vorbereiten kann. Die Tore für den werden kommen. Und er zeigt, dass er körperlich spielen kann. Ich bin sehr überrascht. Ich bin wirklich sehr überrascht über einen Spieler, der im Profibereich noch nie wirklich konstant gespielt hat. Da muss man auch unser Management loben. Als Teuchert-Ersatz, der für mich auch ein sehr wichtiger Spieler in der Hinrunde war. Ich meine, 5 Tore, glaube ich, hat er gehabt.
6 Tore.
Sau wichtig in der Hinrunde. Schade, dass er gehen wollte unbedingt. Aber es ist leider so, bei den Spielern, bei denen die Verträge auslaufen, hat man nicht das Gefühl, dass sie bleiben wollen. Warum auch immer. Aber Palacios, toll aufgenommen in der Mannschaft. Man sieht, dass die Spieler ihm vertrauen. Das ist ein guter Mann.
Ja, mal gucken, wie das mit den Spielern, deren Verträge auslaufen, weiterläuft. Das hängt dann sicherlich ein Stück weit auch daran, ob der Aufstieg gelingt oder nicht. Am Ende die allseits beliebte Kategorie. Wie geht das Spiel aus?
Ich weiß, was ich nicht tippen darf. Ich tippe auch nicht auf 0-7. Ich glaube, wir gewinnen 3-1. Wir machen einen Konter nämlich rein.
Ja, sehr gut. Ich habe ja schon gesagt, mir ist egal, ob ich noch einmal richtig tippe. Ich werde weiter 2-1 tippen. Wichtig ist nur, dass wir am Ende die Spiele gewinnen. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir. Es war sehr angenehm, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, Jakob. Ansonsten noch der Hinweis auf, wie gesagt, Facebook, auf Twitter und abonniert natürlich auch den Podcast. Und ansonsten sei der Hinweis noch gestattet auf den Olympia-Podcast. Diese Woche läuft die Winter-Olympiade ja noch. Und dazu gibt es täglich jede Menge Updates mit Malte Asmus, mit Andreas Thies. Deswegen immer schön einschalten und Winter Games hören. Und das war's dann für diese Woche mit Total Beklubbt. Das Gegnergespräch kommt natürlich noch. Und wir sind dann nächste Woche mit der Analyse wieder für euch da, hier auf meinsportradio.de.
Der DHB-Pokal auf meinsportradio.de. Live. Das Viertelfinale zwischen dem deutschen Meister Rhein-Neckar-Löwen und dem SC DHFK Leipzig. Am 6. März ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.